Mal ganz zu dem, was jetzt gerade gelaufen ist. Das ist der unglaubliche Vorteil einer kleinen Gemeinde. Mit 500 Leuten ist sowas nicht mehr drin. Ja? Also selbst wenn wir von einem Aufbruch denken und reden, dann müssen wir uns bewusst sein, es sollte eigentlich den Rahmen dieser unglaublichen Nähe und Persönlichkeit nicht unmöglich machen. Ja? Es ist so ein Segen, eine Gemeinde steht ein und das ist christliches Leben. Ja, gut, ich soll was zu mir sagen. Ist relativ lang, ich bin 75 Jahre alt und von daher ist da einiges in meinem Leben gelaufen. Ich war katholischer Priester im Jesuitenorden, habe dann geheiratet. Das ist die einzige Möglichkeit gewesen, aus dem Orden wieder dezent herauszukommen. Und ich danke Gott auf meinen Knien, wirklich auch jeden Tag. Ich habe überall Bilder von meinen Kindern hängen. Danke ich Gott für das Geschenk, das er mir gemacht hat, obwohl, und ich bin mir dessen vollkommen bewusst, obwohl ich ein Versprechen gebrochen habe. Ich habe früher immer den Leuten erklärt, Leute, Gott vergibt, Gott kennt uns und er weiß, dass auch Dinge schief laufen. Macht euch keine Gedanken. Aber als es mich traf, war es ein Problem. Ich habe um Gott herum einen solchen Bogen gemacht, weil ich mir gesagt habe, du hast ein Versprechen gebrochen. Ja. Ich konnte das da, genau diese Sorte von ja, ich konnte nicht mal mehr in eine Babyabteilung in einem Kaufhaus. Da habe ich einen Bogen drumherum gemacht, weil ich habe mich nach Kindern gesehnt. Mein Bruder hatte 4, meine Schwester hatte 4, ich hatte 0. Und irgendwann wurde das ein Problem. Und das ging bis nach oben. Und Gott war so gnädig und hat dann angefangen, 2 Jahre nachdem wir geheiratet haben, kam der Dominik und dann kam der Christian und dann kam der Benedikt und dann hat meine Frau gesagt, so. Ich habe gesagt, also 4, das ist normal, damit die auch ein bisschen miteinander spielen können und so. Und sie sagte, und ich will nicht noch einen Jungen. Dann in so einem reinen Männerhaushalt, nee, ich will mich auch mal mit über Kosmetik oder solche Sachen mit jemandem unterhalten können. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie man das macht. Und dann habe ich, ja gut, und dann ist wirklich, anders kann ich es nicht sagen, sie ist vom Himmel gefallen. Wir haben eine Pflegetochter bekommen und ich bin jetzt mit 73 Jahren nochmal Vater geworden. Ja, also wir haben sie adoptiert und dadurch habe ich eine Tochter bekommen und das nehme ich jetzt ernst. Knapp vor Abraham habe ich auch noch eins gekriegt. So. Was sonst noch? Ja, vielen verschiedenen Gemeinden. Ich kann nicht mehr in Zäunen denken, das ist normal. Ich kann es nicht mehr. Wenn man gesehen hat, dass es überall in Gemeinden Menschen und überall in Gemeinden hingegebene Nachfolger Jesu sind, dann fällt es einem sehr schwer zu sagen, hier ist die Grenze. Ja? No. Da kommen wir auch noch ein bisschen drauf zu sprechen jetzt. Das mag genügen. Ich werde am Ende Februar nochmal eine Gemeinde für ein paar Jährchen übernehmen, die ihr dienen, mit hoffentlich mit dem, dass es den Leuten auch hilft und was bringt. Die haben eine schwere Zeit, so ähnlich wie ihr, hinter euch, auch mit Trennung und Weggang und so. Aber sind jetzt voller Begeisterung und Freude dabei, zu sagen, wo geht's weiter, wie geht's weiter. Und also zu 98,5%, ich habe nur noch nicht unterschrieben. Also sobald das jetzt unterschrieben ist, nächsten Freitag, dann bin ich da oben. So 130 Kilometer von hier entfernt und macht dann noch mal ein paar Jahre. Ne? Man kann ja, manche werden Papst erst mit 80. Ne? Ja, also ich habe mir vorgenommen, bis 80 und dann hören wir da mal langsam auf. Gut, das Thema, was mir der Stefan mitgegeben hat, das ist also Aufbruch im weitesten Sinn. Und Das ist immer eine Sehnsucht, die der Mensch hat. Also sobald er in einer Gemeinde ist, dann nach längerer Zeit wartet er, wow, da müsste noch mehr passieren, müsste mehr laufen oder sonst wie. Das ist so, Aufbruch ist etwas, was in der Sehnsucht Gottes steht. Er hat sein Volk immer versucht, aufbrechen zu lassen, nicht durch die ganze Wüstengeschichte hindurch. Und da treffen sich seine Sehnsucht, dass unter uns etwas lebendig wird von dem, was er uns schenken möchte. Und es trifft sich auch unser Bedürfnis, sagen, ich will nicht in so einem lahmen Club langsam, aber sicher versauern. Das kann's nicht sein, nicht? Also es gibt ja dann so dann die etwas zynischeren Gemeindeleiter, die sagen, ja, das sind ja alles nur Stuhlwärmer und so. Einen Moment mal. Warum sind sie es denn? So, und von daher wollen wir mal ein bisschen das Ganze von verschiedenen Seiten aus kurz beleuchten. Ich hoffe, dass das eine oder andere nützlich sein könnte für euch. Das erste ist, ich hatte mal die Gelegenheit, in einer großen Veranstaltung in Berlin den Redner dort zuzuhören. Und er endete in seiner Predigt. Und nun geht hin. Genau. Lass ihn bloß da. Und nun geht hin und baut das Reich Gottes. Da habe ich gesagt, meine Güte. Der hat doch Theologie studiert. Wie kommt er zu einer solchen Aussage? Das Reich Gottes ist nichts zum Bauen. Es ist nichts zum Bauen. Das ist ein grandioses und immer wieder und vor allen Dingen wahrscheinlich auch im Schwabenland gefragter Begriff. Ja, wir bauen das Reich Gottes. Also hier Gemeindeaufbruch, wir bauen das Reich Gottes. Das muss dann Aktionen haben und wir gehen raus und machen dieses und machen jenes. Wir bauen das Reich Gottes. In der Bibel steht davon nichts. Da steht von der Basileia Touteou, das ist also die Herrschaft, die Art und Weise, wie Gott als Vater unser Leben prägt und bestimmt. Es geht um die aktive Art, wie Gott in unser Leben eingreifen kann. Das ist Basileia Touteou. Deswegen sagt ja Jesus mal irgendwann, ihr sollt euch nur, lasst doch alle Sorgen bei meinem Vater, aber kümmert euch nur, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt. Dann, das ist Herrschaft Gottes. Kein Reich. Nichts zu bauen. Kein Häusle, nicht einmal eine Gemeinde. Also, dass wir so anfangen zu denken, meine Güte, was müssen wir jetzt machen, damit wir einen richtigen Aufbruch hinkriegen? Das ist aus dem Denken von, ich baue ein Reich Gottes. Und da gibt es nichts zu bauen. Es geht ein bisschen tiefer. Was macht denn eine Gemeinde attraktiv? Das sind ganz simple Dinge und trotzdem ist es etwas, was man ganz schnell aus dem Blick verliert. Eine Gemeinde macht attraktiv Menschen, die von Gott verändert wurden. Simple, klingt wie ein alter Gassenhauer und trotzdem ist es das, was die Menschen fasziniert. Da sind Leute, die irgendwie anders sind, anders leben, anderen Stil haben, wie sie miteinander umgehen, aber auch wie sie andere behandeln. Das macht sie attraktiv. Und damit kommen wir an den schon mal neuralgischen Punkt jeder Kleingruppe im Christentum, aber auch jeder großen Gemeinde. Es betrifft jeden Einzelnen. Also wenn ich von Aufbruch einer Gemeinde träume, dann bin ich der Erste, der an den Traum ran muss. Ich möchte mal ein Beispiel sagen. Ich bin ja also früher, also bis mit den letzten Jahres war ich ziemlich extrem im Gebirge unterwegs. Und da gibt es etwas, eine eigenartige Erfahrung. Wenn man eine große Wand vor sich hat, sagen wir mal so eine Eiswand im Mont Blanc-Gebiet oder so etwas, und man liegt dann in der Hütte, meistens geht man so um 10 Uhr, halb 10 ins Bett, und um 2 Uhr spätestens weckt das kleine Quietschgerät aus dem Bett. Was heißt Bett? Das war ein Matratzenlager mit Decken, aber die Decken waren weich und die waren warm. Und draußen war es saukalt und schon der Gedanke daran, dass ich nachher in meine gefrorenen Schuhe wieder rein muss und dann losstiefeln und die nächsten 14 Stunden, sagen wir mal, unterwegs bin, das ist der entscheidende Moment. Ich höre den Wecker. Welche Macht haben weiche, warme Decken? Die halten mich drin. Oh, schön. Ach, komm, Mensch. Und wahrscheinlich wird das Wetter heute sowieso schlecht. Und zack, roll mich ein und bin weg. Und morgens um 7 Uhr ausgeschlafen beim Frühstück. Das haben wir auch in unseren Gemeinden. Das Leben unter weichen, warmen Decken. Und mal irgendwann zu erkennen und zu merken, Jesus, du meinst ja mich, das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Noch schlimmer ist, wenn man eine Gruppe dabei hat und man selber der Verantwortliche ist, dann den Wecker hört, keiner von den anderen steht auf. Die gucken alle, was macht der Alte? Steht der auf, dann stehen wir auch auf. Steht er nicht auf, ändert sich nichts, dann schlafen wir weiter. Er war ja schuld. Wunderbar. Viele Gemeinden sind auf die Art und Weise in einen tiefen Schlaf geraten, weil das, was passieren müsste, nicht passiert ist, nämlich dass derjenige, um den es, der leitet, nicht vorausgegangen ist. Was wir hier haben, ist eine wunderbare Geschichte, dass es eine Leitung gibt, die sagt, wir möchten vorausgehen. Eine Gemeinde ohne eine Leitung ist rein biblisch gesehen gar nicht vorgesehen. Das war nie so ein wie soll man das so, ja, so, ja, in so ein unter Demokratur lebende, ne, also irgendwie so. Das ist nie gedacht gewesen. Das heißt also, es ist schon wichtig, dass diejenigen, die Verantwortung tragen, tatsächlich nicht nur tragen, dass der Betrieb hier läuft, dass alles in Ordnung ist und das, sondern dass sie vor allen Dingen sagen, wie schaut es denn mit mir aus? Mit mir. Dieser Blick auf Jesus. Was möchtest du von mir? Wie könnte mein Leben anders aussehen? Und damit kommen wir zu einem, wir kommen immer ein Stückchen näher an das ran, was Aufbruch mit sich bringen würde. Was nehmen wir, wenn unser Leben zu Ende geht, mit? Es ist sicher unsere Geschichte und alles das, aber das Entscheidende für ein Leben mit Gott ist unser Charakter. Wir nehmen unseren Charakter mit. Und das, glaube ich, haben viele, viele Christen nicht verstanden. Das gibt, also in Amerika gibt es ja auch die Evangelikalen und ich gehe ein bisschen in einen anderen Kontinent, dann fällt es nicht so schwer, darüber zu reden. Da gibt es die Evangelikalen und viele nennen sich, I'm a born again Christ, nicht? Ich bin ein born again, ich bin ein wiedergeborener Christ. Tjo. Die Frage ist nur, woran merkt man das denn bei dem? Es gibt fromme Ekel. Es gibt ungemütliche Menschen, die zwar bis an den Autoschlüssel Aufhänger, ein Fischlein überall dran haben, die ich bei jeder Gelegenheit ihr Bibelwissen dem anderen um die Ohren schlagen und sagen, hey, ich hab's, ich bin fit und du armes Schweinchen, du weißt ja gar nicht, um was es geht. Wir haben ja Christentum, das ist das Genialste, was es gibt. Wir stehen da wirklich über allem. Sagen sie nicht, aber sie handeln so. Wichtig ist, dass wir ein Gespür dafür kriegen, was ist eigentlich echt? Was ist wirklich von Gott her gefragt? Das ist genau das Gleiche, was eine Gemeinde anziehend macht. Menschen, die verändert sind. Nicht Menschen, die von sich überzeugt sind, ich hab's ja. Ich bin in einer tollen Gemeinde und da geht die Post ab und was nicht noch alles. Nein, die Menschen sind das, die jemand anderen sagen, hey, warum reagierst du jetzt so und nicht so, wie es normalerweise wäre? Ach, da fragt jemand. Dann kann man sagen, du, das ist ganz einfach. Ich habe jemanden kennengelernt, dem das Freude macht, wenn ich mich so verhalte. Ach, wenn er mal eine Dame ist, kann man sagen, ja, das liegt daran, dass ich einen neuen Freund habe. Was? Du bist doch verheiratet. Naja, das macht nichts. Mein Mann hat da nichts dagegen. Und dann kann man diesen neuen Freund kann man dann vorstellen und schon entsteht eine fröhliche Gemeinschaft. Und dann kann man auch vielleicht irgendwann mal sagen, mit viel Geduld und so, kann man auch mal sagen, hey, wenn du mal Lust hast, so ein paar Typen kennenzulernen, komm mal mit mir. Komm mal in unsere Gemeinde. Also der berührte Aufbruch, von dem wir oft so träumen, von dem wir denken, es kommt eine Action hier und diese ganzen Mietdingers da, die werden mal bearbeitet und wenn die dann kommen, dann haben wir ein Problem. Weil dann passt hier nichts mehr. Diese christlichen, diese frommen Ekel, die eigentlich in ihrem Verhalten das Gegenteil von dem zeigen, erleben lassen, was Gott interessiert. Gott interessiert nicht unsere Religiosität. Es interessiert nicht einmal, wie fromm wir sind. Diesen Gott interessiert, wie lebst du? Wie absichtslos gut bist du? Warum tust du Dinge und du sagst erst hinterher, oder irgendeiner sagt dir, warum hast du das denn gemacht? Und so, ach so, habe ich gar nicht so richtig gemerkt. Ja? Zum Beispiel bei einer Kasse, man merkt, die Frau hat mir zu viel rausgegeben. Das merke ich aber erst, während ich weg bin und es schon mal so durchgucke, sage, oh Mensch, das sind ja 5 Euro zu viel, die hat sich mir zu viel rausgegeben. Und dann geht man zurück und dann sagt man, entschuldigen Sie, Sie haben mir zu viel rausgegeben. Das sind die Dinge, die diesen, unseren Gott interessieren. Ganz simple Dinge, aber schon anders, als die Welt reagiert. Wenn jemand einen anflammt, ich habe das immer so ein Problem beim Autofahren. Hinter mir hupt einer. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Blinker noch drin? Sofort geht's rund und dann, wenn er dann endlich mich überholt und an der Seite vor der nächsten Ampel steht, dann habe ich ungemein liebevolle Gedanken. Auf die andere Seite. Da drüben, in dem Wagen. Meine Güte, er hat vielleicht wegen ganz was anderem gehupt. Weiß ich ja nicht. Aber die Mechanismen sind da. Und wenn einer einem so zeigt, dann kann man sagen, okay, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich reg mich auf oder ich segne ihn. So, tut mir leid, aber so simpel ist es. Und das macht den Unterschied. Das macht den Unterschied. Anders zu verhalten, als die Welt es kennt. Wie sollen wir sonst noch als Christen überhaupt erkennbar sein? Dass wir noch mehr Schilder an uns rumtragen und weißt du, Kuckuck was machen, um nur ja gesehen zu werden, ist doch lächerlich. Die Leute sind heute so voll gedröhnt mit Botschaften. Voll gedröhnt. Da hilft überhaupt nur noch knallharte Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die jeder einzelne von uns ist. Und ich weiß, von was ich rede, weil ich immer in den entscheidenden Momenten klappt's nicht. Manchmal klappt's. Das merke ich dann erst hinterher oder wenn es mir jemand sagt. Aber es viele, wo ich mal denke, Mensch, hätte ich doch ein bisschen anders reagiert. Klappt nicht. Aber diese Rolle und dieses Flehen an Gott, bitte veränder mich. Mir reicht's mit mir. Mir reicht's. Schau du drauf. Tritt mir ans Schierbein, wenn es sein muss, damit ich kapiere, dass ich mich anders zu verhalten habe. Das ist wohl das, was Gott interessiert. Wenn man mal anschaut, was Jesus gesagt hat, wonach der Weltenrichter mal urteilen wird. Das ist so Matthäus ziemlich am Ende in den Reden Jesu. Dann sagt er, ihr habt oft und oft den Sonntagsgottesdienst ausgelassen. Das Gebet viel zu wenig auf die Seite. Und kommt her, ihr Gesegneten, ihr, die alle Gesetze und Gebote und Normen eingehalten habt, kommt her. Was sagt er? Nichts von dem. Es ist so verblüffend, dass darüber urteilt mal unser Gott. Dass er hat gesagt, kommt her, ihr Geliebten, ihr Gerechten, wie auch immer, alles. Und das waren Leute, die ihn anguckten und sagten, hey, wieso wir? Wann haben wir dich gefüttert? Wann haben wir dich besucht? Wann haben wir das gemacht? Dir Kleidung gegeben? Wir haben das gemacht. Wann denn? Wo denn? Wie denn? Was denn? Diese Absichtslosigkeit, dieses einfach lernen, gut zu sein von innen heraus. Und das kriegen wir normal nicht hin, wenn es sei denn, Gott hilft mir. Das ist das Verrückte. Und das ist das Überzeugende gleichzeitig. Ein auf die Art und Weise bewegter Mensch, der anders handelt aus einer überirdischen Quelle, der anders handelt, das ist ungeheuer attraktiv. In der eigenen Familie, wie viele von uns leiden darunter, dass manche Familienmitglieder einfach keinen Draht zum Glauben finden. Und keiner kommt auf die Idee, mal zu sagen, hey, vor allen Dingen als Vater oder als Mutter. Also ich muss bei meinen Buben immer denken, die sind alle ganz offen. Aber das ist es nicht. Ich hoffe, dass da mal mehr draus wird, als bloß eine Offenheit, nicht? Papi macht die Sache schon, ja, und wir sind auch nicht dagegen, nein. Der Einzige, die es jetzt bis jetzt kapiert hat, ist meine Pflegetochter und Adoptivtochter jetzt. Die ist voll in der Gemeinde engagiert. Ich weiß auch nicht, das ist Humor Gottes wahrscheinlich. Keiner meiner drei Söhne. Ja, sie gehen mit, wenn ich sie einlade. Gehen sie mit mal in den Gottesdienst oder so, an Weihnachten. So wie die gute alte Tradition ist. Ne? Aber das ist ja nicht das, was Beziehung bedeutet. Das ist es ja nicht. Und da frage ich mich manchmal, was haben die an mir erlebt? Haben die wirklich diese 15, 25 oder 24 oder 23 Jahre, haben die nicht mitgekriegt, was mein Lebensmittelpunkt ist? Haben die das nicht mitgekriegt? Ich habe mir immer geschworen, Mensch, in einer Pastorenfamilie, da darfst du nicht überall jetzt fromme Sprüche an die Wände bis ins Klo hineinhängen, wo die Leute dann merken, ja, das ist ein frommes Haus. Wenn du reinkommst, du wirst schon. Ich habe mal in einem Haus, der hat wirklich tatsächlich die ganzen Simse oben, ungefähr so breit, von einem Maler, Bibelsprüche entlang schreiben. Alle Zimmer, sogar das Gästezimmer. Dann liegst du dann da drin, dann guckst du um und dann hast du wieder ein Stückchen Bibel gelesen. Ja, ich habe das nicht gemacht. Und manchmal denke ich mir, hast du was falsch gemacht? Haben die zu wenig kapiert? Ich habe ihnen immer wieder gesagt, hey, es geht nur, indem man sich für Jesus entscheidet. Für ein Leben mit diesem, unserem wunderbaren Gott entscheidet. Ja, ich wollte euch gerne eine Schriftstelle vorlesen, im Ezechiel oder Hesekiel, je nachdem, wie es ausgesprochen werden soll, wo Gott sagt, also ich sage es erstmal mit meinen Worten, der ganze Ausdruck huscht, könnt ihr vergessen. Es geht nicht mal, dass man euch mit Geboten versucht, auf den Weg zu bringen. Es hilft nichts. Ich kenne euch. Er schenkt uns eine Vision. Genial. Im 11. Kapitel bei Hesekiel, ab Vers 19. Ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz, das kann auch im Guten versteinert sein. Es gibt Leute, die im Guten verhärtet sind, also ich meine im Frommen. Ja, da darf nicht mal ein Lied gesungen werden in Englisch, weil das ist ja schon jenseits. Ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und schenke ihnen ein Herz, das lebt. Ja, lebt so, wie Gott sich eigentlich unsere Lebendigkeit vorgestellt hat. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, auf meine Gebote achten und sie befolgen. Ja, die Gebote sind nicht außer Kraft gesetzt, wenn ich Christ werde, sondern diese Gebote sollen uns helfen, zu Menschen zu werden, die wirklich liebenswert sind. Liebenswert. Was für ein, eigentlich, das ist eine tolle Geschichte. Gott erreicht ein Ziel mit einem Schlag, also zwei Fliegen mit einer Klappe. Wenn Gott mir hilft, durch das, was er mir als Richtlinie für mein Leben mitgibt, und er hat wunderbare Sachen gesagt, wie wir leben könnten, und er gibt uns die Kraft dazu, haben wir heute ganz deutlich gehört, er gibt die Kraft dazu, so zu leben, dann tut sich was für uns. Für uns und für die Menschen, die mit uns zusammenleben. Es tut sich was. Es ist nicht Überbau. Die frommsten Leute zur Zeit Jesu waren tatsächlich Schriftgelehrte und Pharisäer. Wir kennen Pharisäer immer nur als Heuchler. Nein, die haben Religion sehr ernst genommen. Und Gott guckt sie, Jesus guckt sie an, voller Zorn und voller Mitleid. Vorbeigeschossen. Und eine Gemeinde, die in Religion versackt, ich kann es nicht anders sagen, und es gibt auch Großkirchen, die in Religion versacken, und das ist dann tragisch ohne Ende. Gemeinden, die in Religion versacken, haben niemals eine Ausstrahlungskraft. Wenn wir religiös werden, dann ist das, was die Leute vielleicht aus Kindheit noch kennen, dann gehen alle Stacheln auf. Und heute hat man dann neue Stacheln noch dazu, der Missbrauch in den großen Kirchen und weißt du, wow, alles Mögliche. Also was Gott uns schon zumutet und zutraut, das ist, dass wenn er uns ein neues Herz gibt, neu mit uns, wir eine neue herzliche Beziehung mit ihm bekommen, dass sich dann auch leben lässt, was er uns an Leitplanken sozusagen für unser Leben gegeben hat. Damit meine ich jetzt nicht die 10 Gebote. die gehen für die gesamte Menschheit. Aber es gibt so einige Dinge, die er sagt. Jesus sagt ja, es gibt ein Gebot, liebt. Liebt, fertig. Da kann man alles drin zusammenfassen. Sobald ich einen Menschen, der mir wirklich quer zum Gemüt ist, sage ich, Jesus, ich kann nicht. Der bringt mich auf die Palme. Ich weiche ihm aus so gut, wie ich kann. Ich kann den nicht gern haben. Das kann ich meinem Gott sagen. Wenn du mir nicht hilfst, dann wird daraus nichts. Ich krieg sie nicht hin. Ich wohnte, als ich noch im Orden war, in einem Haus, und da war eine Haushälterin, die für mehrere Patres da zuständig war. Und diese Frau bekam so regelmäßig, alle 4-5 Wochen, also hat nichts mit der Periode zu tun gehabt, bekam die Aggressionsanfälle. Und wehe, wenn ihr in dieser Phase jemand über den Weg lief, egal was es war, da flogen die Fetzen. Mich hat sie immer noch vorsichtig behandelt. Aber einmal hatte ich einen jungen Mann, der hatte Riesenschwierigkeiten, der kam zu mir, es war draußen schlechtes Wetter, er hat nasse Schuhe an, und wir haben unten einen kleinen Besprechungsraum gehabt, und da ist er rein, und dann hat es Dapser gegeben auf dem Parkettboden. Er geht Treppe hoch, brumm, zu meinem Zimmer, und das ist jetzt genug, bum, 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 und geschrien, und sagt, wer soll die Sauerei immer wegmachen? Und es war, ich konnte nichts mehr sagen. Ich war so geplättet, auch von der Aggressivität, da habe ich sie zum ersten Mal mitgekriegt, weil die anderen Patres haben immer gesagt, du pass auf, das ist eine Tretmine, wenn du zu nahe dran kommst, dann kann es krachen. Ja, dann sind wir uns eine Woche lang aus dem Weg gegangen. Komplett. Wenn ich hörte, dass sie im Haus irgendwie unterwegs war, bin ich nicht aus dem Zimmer raus. Und umgekehrt, wir haben also uns komplett gemieden. Und dann nach 10 Tagen oder so, habe ich gesagt, Jesus, das geht so nicht. Ich fühle mich bescheiden, wenn ich der Dame begegne. Sie hatte übrigens immer die Angewohnheit, Jeans zu tragen und darauf eine Schürze. Das war schon für mich ein Kampf, wie für einen Stier, so ein rotes Tuch, nicht? Also, wenn das bloß auftauchte. Jedenfalls, eines Morgens, wir hatten einen Gebetskreis, und dann habe ich wirklich gesagt, Jesus, ich mag nicht mehr und ich kann nicht mehr, bitte guck du auf die Situation, fädel du das irgendwie ein. Ich von mir aus kann es nicht. Und ich komme mit dem Auto vor das Haus, sie kommt raus. Irgendwas war, ich konnte ihr ein kleines bisschen was helfen. Und dann kam er ins Gespräch. Und was soll ich sagen? Wir hatten nie mehr diesen Krach. Nie mehr. Ich weiß nicht, weil wir durchbrechen wirklich mit einem von Gott her gelenkten Leben, durchbrechen wir Mauern, die zwar nicht sichtbar sind, aber die Menschen davor abhalten, sich auf diesen Gott einzulassen. Sie hatte keine Beziehung zu Gott. Null. Aber ich denke, es war bis zu ihrem Tod, sie hat dann noch 2-3 Jahre gelebt, war sie ein friedliches Irgendwas. Ja, nein, sie waren ganz unglaublich. Also ich möchte nur damit nochmal unterstreichen, es geht wirklich um den veränderten Typus. Wenn wir zutiefst in unserem Herzen die Sehnsucht haben, dass es einen Aufbruch in dieser Gemeinde gibt, dann hängt es mit jedem von uns zusammen. Wir können nicht auf Leute gucken, ja, jetzt mach doch mal. So ist noch keine Gemeinde gewachsen. Gut, ein letztes, eine tiefste Sehnsucht, die Jesus hat, und die ich heute schon so durchgehört habe und mir gedacht habe, das ist einfach toll. Ich muss es euch sagen, wir sind da jetzt sehr gebeutelt worden, wir sind jetzt zusammen, wir stehen zusammen, wir sehen, wie wichtig die Gemeinschaft ist, wie wichtig das Miteinander ist. Etwas, was ich glaube, was eine der Tragik der Kirchen überhaupt ist, dass sie das nicht als entscheidenden Faktor sehen. Jesus hat, wenn ein paar Stunden vor seinem Tod noch seinen Willen niederschreiben würde, Jesus hätte geschrieben, bitte seid eins. Wenige Stunden vor seinem Tod, der einzige Wunsch, den er noch hat. Und wir machen doch tatsächlich Gräben und Mauern und Zäune und alles Mögliche in unseren Köpfen, in der Praxis. Wie kann man das verändern? Eins ist mir ganz sicher. Es gibt in uns die Veranlagung, das müssen wir auch sehen und das müssen wir vor Gott bekennen, herunterzugucken. Wir gucken mit leichtem Gefälle auf andere. Also, sagen wir so, wir sind jetzt hier evangelische Freikirche. Wir gucken dann auf die Katholiken. Ach du meine Güte, das ist ja okkult bis zum geht nicht mehr. Und die beten ja Maria an und was die alles machen. Oder evangelischen. Ja, da gibt es die Gemeinden, da wird überhaupt nicht mehr von Gott gesprochen. Da geht es nur noch um Sozialengagement und weiß der Kuckuck was. Und so haben wir überall unseren Winkel. Wir beobachten und sehen. Und es geht immer von oben nach unten. Einzelne Menschen, ganze Gemeinschaften. Und ich glaube, dass das für Gott ein Greuel ist. Dass wir sagen müssen, hey, wir begegnen uns immer auf Augenhöhe und wir schätzen das, was Gott dieser Gemeinde geschenkt hat, gegenüber einer anderen Gemeinde. Ich glaube, wo Volkhard Spitzer war, hat mal gesagt, da sprach er von dem Bild, das auch beim Propheten zu lesen ist, wo die Gemeinde, die Knochen liegen da überall rum. Alles trockene Knochen. Und dann sagt er, es kommt der Heilige Geist und so. Und dann hat er gesagt, ja, das sind Knochen, die sind ganz unterschiedlich. Das sind Knochen, die riechen nach Weihrauch. Das sind die Katholiken. Dann sind Knochen, die sind patschnass. Das kommt von den Baptisten. Ne? Und so haben wir es gebracht und die ganzen Knochen liegen durcheinander und der Heilige Geist kommt und die Knochen rutschen wieder zusammen. Ja, das ist das im Auge zu behalten, auch wenn man redet, wenn man mit jemandem redet. Wir haben immer Stoff, über andere Gemeinden zu reden. Wir haben immer Stoff. Aber das ist tödlich. Das ist etwas, was kaputt macht, was uns als Gemeinschaft am allermeisten schädigt. Der Blickwinkel und die Art und Weise, wie wir über andere Gemeinden reden, anstatt mit Achtung von anderen Gemeinden zu reden, mit Wertschätzung, so wie wir miteinander umgehen, mit Wertschätzung, auch einer Gemeinde gegenüber. Und jetzt kommt ein praktischer Tipp noch, damit das also nicht so in der luftleeren Raum umhängt. In der letzten Gemeinde, wo ich war, also jetzt schon wieder fast anderthalb Jahre her, sind die auf eine tolle Idee gekommen. Die möchte ich einfach euch mitgeben, weil dass Gemeinschaft entsteht, ist ein Sonntag zwar wunderschön, aber noch nicht ganz ausreichend. Und die haben also Folgendes sich ausgedacht. Sie nennen das offenes Haus. Da hat einer ein Haus gebastelt, rechts und links so einen Balkon und in dem Balkon stecken Zettel drin. Der eine Zettel, der heißt, ich würde gerne jemanden einladen. Und der andere Zettel, ich würde gerne eingeladen werden an dem jeweiligen Sonntag zum Mittagessen. So. Und dann haben die das immer geguckt und dann haben sie geschaut, dass das von den Zahlen her ungefähr hinhaut. Dass jeder, also ich habe immer so 3-4 Leute gehabt. Ich habe das genossen. Leute, mit denen ich in der Gemeinde, wirklich nie einzelnen Kontakt. Das waren ja schon so, normalerweise so 130 Leute im Gottesdienst. Und du kannst unmöglich mit allen Kontakt haben. Aber dann kamen die und ich konnte kochen, was ich sehr gerne tue. Und wir haben gegessen, wir sind zusammengesessen und es hat sich Gemeinschaft gebildet. Die ersten Christen haben nur zusammen gefuttert. Das haben wir völlig aus dem Blick verloren. Wir singen nur noch gemeinsam. Nicht? Also so ein Häuschen mit den Zetteln da und einer, der das dann betreut und sagt, heute ist wieder, das kann einmal im Monat sein, das kann einmal in 2 Monaten sein, das spielt keine Rolle. Aber immer wieder mal etwas, was uns untereinander zusammenführt. Ich glaube, Gott hat seine helle Freude an der ganzen Geschichte. Und sie machen es jetzt schon, jetzt ist es schon das vierte Jahr. Ja, das vierte Jahr. Und es macht was mit der Gemeinde. Ja. Das ist etwas, was Leute, die von außen zu uns hier reinkommen, das spüren die. Gemeinschaft kriegen sie nicht mehr irgendwo anders groß. Vereine gehen ein. Ja, höchstens der Bayernverein, der ist noch da. Kann ich auch nachvollziehen. Gut. Nein, aber diese Aktion, offenes Haus, das einfach mal als praktische Anregung, das könnte ein bisschen helfen, dass die Einheit untereinander wächst und der Blick der Wertschätzung über den Kreis dieser Gemeinde hinausgeht. Ja, also er nimmt uns das Herz raus, das verhärtet ist. Ich würde nicht sagen Stein, das ist zu hart, aber verhärtet. Und hat vielleicht schon einiges getan und manche unter uns könnten jetzt wahrscheinlich aufstehen und könnten sagen, hey, mein Herz war, ich habe Leute so gesehen und so und so und mit einem Mal fängt Gott an, das alles aufzulösen. Meine eigenen Kinder anders zu sehen, meine Verwandten, meine Erbtante anders zu sehen und sie anders zu behandeln dadurch. Das war also jetzt alles nur so Gedanken. Ich habe über den Aufbruch, ich hatte ja lange Zeit darüber nachzudenken und habe mir gedacht, nein, man muss wissen, in welchem größeren Zusammenhang das Ganze steht. In welchem größeren Zusammenhang? Wie Gottes Herz dafür schlägt, wenn Menschen sagen, ja Jesus, das Leben mit dir, das ist es mir wert. Das ist es mir wert. Raus aus den kuscheligen, warmen Weichendecken. Zu sagen, Herr, wenn du mich da in dem Punkt verändern willst, ich bin dabei. Ich möchte was erleben mit dir. Es ist ja schrecklich, wenn wir immer nur Erlebnis von irgendwelchen anderen Leuten haben und nicht selber was erlebt haben. Ja, gut. Ich würde gerne zum Schluss noch das Ganze einpacken und in die Zentrale schicken. Jesus, ich danke dir, dass deine Botschaft etwas ist, was so unmittelbar mit unserem Leben zu tun hat, dass wir gar nicht wissen, was wir da geschenkt bekommen haben. Wenn wir deine Bergpredigt lesen und sehen, wie es dir darum geht, wie das Miteinander unter uns Menschen aussehen könnte, wenn wir uns nur an dich halten würden, dann hätten wir viel begriffen. Herr, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deinen Heiligen Geist, der uns bewegt. Wir haben uns für ein Leben mit dir entschieden, aber wir sind darauf angewiesen, dass du uns wirklich bei der Hand nimmst und in ein neues Land führst. Ein Land, in dem deine Liebe wirklich herrschen kann, wo Reich Gottes existiert, deine königliche Herrschaft. Danke für jeden Einzelnen hier und für den Mut und die Treue, die sie dir halten und wo sie mit ganzem Herzen versuchen, ja, dass andere Menschen dich kennenlernen. Das brennt auf ihren Herzen und das ist auch mit dem Aufbruch gemeint und du kannst ihnen dabei helfen. Danke dafür und wir sind so froh, dass wir dich haben und sonst keinen anderen Gott. Amen. Das trinke ich auch.